Ach, wisst ihr, ich habe gestern das auch schon erwähnt, das Beispiel. Rebecca hat gerade eben von Richard Schwetaler erzählt und es hat mich gestern so vor meiner Predigt, auch vor dem Lobpreis, ihr habt ja gehört, dass ich gestern auch bei der Jugend gepredigt habe, und es kam auf einmal, es war mir gar nicht so bewusst, wir waren beim Chapter und Richard Schwetaler hat dort sein Zeugnis erzählt, ein Mann, vielleicht Ende 50 oder Anfang 60 oder Mitte 60, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr jung geblieben, und er erzählt sein Zeugnis, und als er sein Zeugnis erzählt, fängt er an, so zu schluchzen und sich die Tränen zu verdrücken, und es ist 40 Jahre her, dass Jesus ihm auf diese Weise begegnet ist. Und ich dachte gestern so, kam mir so der Gedanke einfach, Mann, wie toll wäre das, wenn ich in 30 Jahren mein Zeugnis erzähle, wie Gott mir begegnet ist. Und ich bin genauso berührt wie am ersten Tag. Und ich glaube, wir brauchen das sehr, dass wir Gott sagen, Herr, ich möchte dieses Empfinden, was du in meinem Leben gemacht hast, ich möchte das keinen Tag vergessen. Und es soll in mir bleiben, dass ich das wirklich mit einer Authentizität und wirklich mit einem Verständnis für was du für mich getan hast, rüberbringen darf und kann. Ach, preis dem Herrn. Das ist mein Gebet für mich und auch für euch heute. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung, denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit die Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Sie bringen auch keine Liebe hervor, und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus reinem Herzen oder aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Und dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren, und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Von den Leuten, von denen Paulus da spricht, das sind keine Fremden. Vielleicht sind das sogar langjährige Brüder und Schwestern gewesen. Vielleicht sind das Menschen, die mit ihnen zum Glauben kamen. Vielleicht sind das Menschen, die über eine Zeit in die Gemeinde hinzukamen und dort mitgedient haben. Und wir müssen wissen, Timotheus ist auch später erst dazugekommen zu Paulus, und Paulus hat ihn auf 2 Missionsreisen mitgenommen, und Paulus hat ihn genau beobachtet, und nachdem er ihn so über 2 Missionsreisen hinweg gesehen hat und beobachtet und an die Hand genommen hat und geschult hat, kann er über ihn sagen, du bist mein echtes Kind im Glauben. Du bist mein echtes Kind im Glauben. Er sagt nicht, du das Kind im Glauben. Er sagt, du bist mein echtes Kind im Glauben. Und wie wünsche ich das für mich, wenn ich mit Rebecca oder mit wem auch immer, aber ich hoffe mit Rebecca 20, 30 Jahre unterwegs bin, vielleicht Mission und dies und das, dass Rebecca auf mich schaut nach ein paar Jahren und sagt, du bist mein echtes Kind im Glauben. Und Paulus stellt das entgegen, in Kontrast zu diesen Leuten, die anfangen, irgendwelche, das lesen wir dort, Geschlechtsregister, Legenden, Mythen, danke schön, liebe Kerstin, mit denen sie sich befassen und so viel, im Vers 6 heißt es, leeres Gerede hervorbringen. Und der Maßstab, den Paulus hier nimmt, ist, bringt das echte Liebe hervor. Fördert das den Glauben und verwirklicht das Gottes Pläne. Das ist mein echtes Kind. Also nicht im Glauben, mein echtes Kind. Fördert das den Glauben und bringt das Liebe hervor, verwirklicht es Gottes Pläne. Ihr könnt mir nicht mehr zuhören, ne, wenn der da vorne ist. Der ist einfach zu süß. Danke, Mama. Und ich denke, manchmal ist es doch, wie oft kommen wir in so eine Situation, wir treffen uns mit Freunden, wir sind auf der Arbeit, wir sind in den Schulen oder irgendwo, wir sind unterwegs und wir erwischen uns doch immer wieder da drin, dass wir viel reden und viel vielleicht sogar diskutieren und im Nachhinein denken wir, oh Mann, ey, hättest du bloß das und das nicht gesagt und vielleicht lieber das gesagt. Warum hast du dein Recht jetzt verteidigt? Warum wolltest du jetzt Gott verteidigen und diese, weil manchmal begegnen uns ja Menschen und die haben die wildesten Fantasien und manches hört sich davon plausibel an. Man braucht ja nur mal in Google eingeben, irgendwie Widersprüche in der Bibel und da findet man so viele Dinge, wo Menschen einfach sehen können, okay, das steht dort, war Adam jetzt 10 Jahre früher geboren oder später, wie war das mit Henoch, ist er wirklich aufgefahren, gab es Hiob wirklich und so und all diese Sachen und manchmal, es interessiert ja vielleicht auch und wir müssen mit Menschen darüber reden. Aber die Frage ist, ist unser Ziel, dass der Glaube gefördert wird und dass es wirklich Liebe hervorbringt und dass es zur Verwirklichung von Gottes Plan dient. Wisst ihr, Gott hat einen Plan mit uns, der wunderbarer und schöner ist als alles, was wir uns vorstellen können. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben, ich glaube, wenn es diesen perfekten Menschen gäbe, der in dem ganzen Weg in diesem Plan Gottes leben würde, okay, wir kennen ihn, sein Name ist Jesus, aber wenn es ihn nochmal gäbe, so, ich glaube, was er erleben würde, hier auf dieser Erde, da wäre Reinhard Bonnke und all die Namen, das ist gar nichts dagegen. Gott hat Pläne für dein Leben, das können wir uns nicht vorstellen. Wenn ich schon höre von Jasmin, wie Hunde stehen bleiben, weil sie gebiete, denke ich, wow, ich will das auch erleben. Und ich denke, wenn wir nur darauf fokussiert sind, Gottes Pläne in den Leben von Menschen, meinem eigenen Leben hervorzubringen, Liebe und Glauben hervorzubringen, Gott hat so Wunderbares für uns und für unsere Mitmenschen. Amen. Gott hat so Wunderbares. Und manchmal müssen wir echt die Klappe halten. Oft passiert es mir, dass ich im Nachhinein denke, ach, hättest du dich gerade noch mal innegehalten und überlegt, so wirklich, was ist jetzt gut zu sagen? Was ist weise zu sagen? Weißt du, Gott will uns Weisheit geben, mit Menschen umzugehen, wie wir mit ihnen reden, welchen Rat sie brauchen. Manchmal sind unsere Ratschläge sind so falsch. Und wir müssen uns die Zeit nehmen, wirklich auf den Heiligen Geist zu hören, damit Liebe hervorgebracht wird und der Glauben gefördert wird. Das kann nur Gott durch uns tun. Das können wir nicht selber. Glauben fördern, die Verwirklichung seiner Pläne, das ist nichts, was in unserer Hand liegt. Was wir einfach nehmen können, sagen, ich will jetzt die Pläne Gottes verwirklichen. Es ist unmöglich. Es ist etwas, was nur in diesem einen Wort besteht und das ist Hingabe. Das ist kein Werken, das ist kein Arbeiten, das ist kein viel Dienen. Das spricht alles im Widerspruch zu diesem einen Wort Hingabe. Wir geben uns diesem Gott hin und sagen, tu was mit mir, was du willst. Wenn ich 40 Stunden arbeiten soll, arbeite ich 40 Stunden, weil ich mich hingegeben habe, weil du mir die Kraft dazu gegeben hast. Wenn ich 3 Wochen Urlaub machen soll, mache ich 3 Wochen Urlaub, weil ich mich hingegeben habe, weil du etwas in meinem Leben vorhast, was vielleicht danach kommt. Ich brauche diesen Urlaub. Versteht ihr? Das ist Beziehung, das ist Hingabe. Und wir wollen unnützes Reden vermeiden, weil wir Glauben hervorbringen wollen, weil wir Gottes Pläne nicht im Weg stellen wollen. Und dann bringt Paulus dort Sachen an, wo er sagt, was ist der Kontrast von einem echten Kind im Glauben, der echte Liebe hervorbringt? Woher kommt das? Du kannst die zweite Folie machen, Harald. Ich glaube sogar schon die dritte. Es geht um echte Liebe. Und Paulus sagt, das Erste, worauf es ankommt, ist ein reines Herz. Echte Liebe kann nur kommen aus uns heraus, wenn wir ein reines Herz haben. Und ich will euch da mal was zeigen, wo wir uns wirklich nichts vormachen dürfen. Ich habe das heute Morgen extra vorbereitet. Das hier ist kein Vergleich zu unserem Herz. Da ist noch viel zu viel Weiß dran. Ich habe nicht das ganze Felgenstaub von meinem Auto, vom Papas Auto da drauf bekommen in der kurzen Zeit. Aber das ist nichts gegen unser Herz. Die Bibel sagt, unser Herz ist von Grund auf böse und verdorben und es kommt nichts Gutes hervor. Und das Einzige, was ermöglicht, dass dieses Herz rein wird, das ist das Einzige, was rein ist auf dieser Erde und das ist Jesus Christus. Und dieser Jesus, der nimmt uns und wir werden nicht von uns selber rein, sondern nur, weil er uns rein macht. Er nimmt uns auf und er macht uns rein mit seinem Blut. Die Bibel sagt, durch sein Blut, das er vergossen hat, es besprengt uns und unsere ganze alte Natur, unser ganzes altes Wesen, es wird weggewaschen von diesem Blut. Und das ist das Einzige, was Menschen brauchen, das Erste, was Menschen brauchen. Wir brauchen keine Verbesserung, wir brauchen keine irgendwie Jesus zu meinem Leben hinzu, wir brauchen nicht irgendeine Veränderung, wir brauchen Erlösung. Menschen brauchen Erlösung. weil nichts anderes hilft. Es hilft nichts. Keine Therapie, keine Methode, kein Gott oder irgendwas, dem wir irgendwie folgen, der nicht getan hat, was Jesus getan hat. Weil kein Gott da war, der auf diese Erde kam und sich am Kreuz für deine Schuld hingegeben hat. Und er reinigt dein Herz. Und nur dann kannst du sagen, mein Herz ist rein. Und nur dann bist du fähig, Rebecca hat es auch gesagt, die, die reines Herzens sind, werden Gott schauen. Und David betet das schon in dem Psalm und er sagt, wer darf die Wohnung Gottes besteigen? Wer darf auf den heiligen Berg, dessen Hände unschuldig sind und dessen Herz rein ist? Wisst ihr, Gott ist so heilig und so rein, er kann nicht mit uns zusammen sein. Es ist unmöglich, dass er mit uns zusammen sein kann. Es sei denn, dort wurde etwas vom Blut Jesu weggewaschen. Und dann sagt Paulus und auch Petrus sagt, es zählt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Es zählt nicht mehr, was dein Körper ausmacht. Es zählt nicht mehr, ob du schwarz bist, ob du weiß bist, ob du Mann bist, ob du Frau bist. Es zählt nur noch eins. Es ist eine neue Schöpfung zu sein. Wisst ihr, wenn du glaubst, ich habe Gott nie erlebt, ich hab Gott vielleicht so, ich bin wiedergeboren von Kind auf vielleicht auch und du glaubst das und so, aber wenn du glaubst, ich habe nie kraftvoll Gott in meinem Leben wirken gesehen, dann hast du keine Ahnung, wie kraftvoll es war, dass Gott dein Leben rein gemacht hat. Es ist das größte und das stärkste Wunder hier auf Erden, wenn Gott einen Menschen nimmt und er macht sein böses und schwarzes Herz rein. Ich glaube, was dann passiert, es heißt, die Engel jubeln und jauchzen, wenn ein Mensch zu Jesus findet und Gott freut sich so darüber, weil ich glaube, was dann passiert, wenn die ganze Hölle aufsteht und wieder einen Menschen sieht, der zu Jesus gekommen ist und sie sagen, wir werden dich kriegen, wir werden dich töten, weil sie alles an dir hassen, wenn du zu Jesus gekommen bist. Und ich glaube, was passiert in der geistigen Welt, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wir können uns das nicht vorstellen. Dieses Werk, wenn jemand den Klauen des Teufels entrissen wird. Wenn ihr das erlebt habt, dann habt ihr das größte, stärkste, das powerfulste Werk auf dieser Erde erlebt. Die Ketten sind zerbrochen über eurem Leben und ihr gehört zu etwas Neuem, zu etwas Ewigem an. Und dann, wie die Schwester Hannelore hier in der Lesung vorgelesen hat, und dann erwarten wir eine ewige Wohnung bei Gott mit einem neuen Körper, mit einem verherrlichten Leib in Ewigkeit bei ihm. Und das Zweite ist, was er sagt, und das hat direkt damit zu tun, wenn du reingewaschen wurdest, manchmal sind wir reingewaschen, aber unser Gewissen ist noch nicht gut. Weil unser Gewissen ist unabhängig von unserem Herzen, kann es belastet sein. Dort sind Dinge, die wir glauben, die Bibel nennt es manchmal Gedankengebäude oder auch Festungen, aber Dinge, die wir glauben, Dinge, die wir angenommen haben über uns selber und Dinge, die wir einfach mit uns rumtragen, die wir nicht losgelassen haben und unser Gewissen ist nicht gut. Und solange dein Gewissen nicht gut ist, steht etwas zwischen dir und der völligen Freiheit in Gott. Es steht etwas zwischen dir. Und du kannst nicht diese Liebe hervorbringen, die Gott hervorbringen will. Deswegen sagt er, wir brauchen ein reines Gewissen. Wisst ihr, wie das mit der Sünde ist? Ein reiner Mensch, der von Jesus Christus reingemacht wurde durch das Blut, er begeht immer wieder die erste Sünde. Weil wir sind ja reingewaschen, sündlos in Gott. Und wenn ich ja sündige, ich werde rein wieder, indem ich das Blut wieder anwende. Und es war wieder die erste Sünde. Und ich nehme das Blut Jesu und ich wende es an. Ich sage, mein Gewissen ist rein. Zwischen mir und meinem Gott, es steht nichts, weil ich komme sofort. Der Heilige Geist, der überführt mich. Das hast du gerade falsch gemacht, das hast du schlecht gemacht. Und ich gehe zu Gott und ich sage, Herr, du hast es gesehen, du hast mich gerufen, dass es eine Sünde war. Und ich sage, vergib mir, ich will gehorsam sein, reinige mich neu durch dein Blut. Und deine Sünde ist weggewaschen und Gott denkt nicht mehr dran. Es ist so wichtig, Jakobus sagt, bekennt einander eure Sünden, damit ihr Heilung empfährt. Wisst ihr, das Gewissen kann so belastet sein, dass dein Körper in Krankheit fällt. Dein Gewissen kann so belastet sein, dass du Schmerzen, physische Schmerzen empfindest. Es ist nachgewiesen. Schmerzen, die nicht zu verstehen sind und Menschen kriegen auf einmal Vergebung in ihr Leben und sie sind gesund, weil das Gewissen belastet war. Und das Blut Jesu im Hebräerbrief steht, es besprengt uns, dass wir ein reines Gewissen haben können. Ich will euch mal so ein paar Sachen vorlesen, wo ich glaube, das gehört zu einem reinen Gewissen. Es ist keine Selbstverdammung. im Lichte Gottes völlig rein und unbeladen wandeln zu können. Nichts steht zwischen mir und meinem Gott. Ich brauche vor niemandem etwas zu verheimlichen, weil ich mit Gott über alles völlig im Reinen bin. Ich stehe und nehme Verantwortung für mein Handeln und Tun. Ich habe gar kein Problem, offen vor jedem, den ich treffe, über alle meine Sünden zu sprechen, weil sie bei Gott schon bekannt sind. Mein Gewissen ist rein, weil ich mir der Vergebung Jesu bewusst bin. Und ich handle nicht mutwillig sündig. Wenn der Heilige Geist mich überführt, stehe ich dazu und bin sofort bereit und gehorsam, das zu tun, was notwendig ist. Boah, das ist so radikal. Aber Gott macht es in uns, dass wir den Wunsch haben, so ein reines Gewissen zu haben. Ich weiß noch, damals ist mir heute Morgen im Auto eingefallen, manchmal ist unser Gewissen ja so stark, wir haben keinen Bock mehr aufzustehen morgens. Vielleicht hast du in der Schule was gemacht und du weißt, ich kann demjenigen nicht mehr in die Augen gucken. Vielleicht auf der Arbeit, du hast irgendwie einen Fehler gemacht und hast gelogen hinterher noch und dann, du kannst demjenigen nicht mehr in die Augen gucken. Vielleicht hast du ihm was ganz Übles angetan. Bei uns war das früher so, wir haben wirklich schlimme Dinge gemacht mit anderen Kindern, mit anderen Jungs, mit anderen Leuten aus anderen Dörfern. Und ich habe so Angst gehabt, das wusste keiner, weil ich war ja stark. Ich habe so Angst gehabt, zu Hause in das Nachbardorf zu gehen, weil ich wusste, wenn sie mich mit 5 oder 10 Leuten sehen, die machen mich fertig. Und mein Gewissen war so belastet davon, ich hatte so Angst. Und ich wusste nur eins, diese Angst verdrängen und einfach nur noch mit meinen Freunden unterwegs sein. Sie dürfen mich nicht alleine bekommen. Und das beeinflusst dein ganzes Leben. Du kannst keine Liebe hervorbringen, wenn dein Gewissen belastet ist. Wie heißt du nochmal? Hamid, komm mal bitte nach vorne. Du darfst mir mal assistieren, ja? Ist das okay? Ist das okay? Du musst nur hier stehen, ja? Weil du bist ein starker Mann, ich sehe das. Du hältst was aus, gell? Okay. Martin, helf mir doch mal bitte. Kann meiner einen Schraubenzieher holen? Er muss mal gerade da oben kannst du mal gerade auf die Leiter steigen? Da oben die wieder gerade einstellen. Wäre das möglich für dich? Ich denke, ich habe die Dinge auch mal beide aufgehabt. Ich denke, sogar die Treppen hochzugehen ist schwierig. Das ist nichts gegen die Belastung unseres Gewissens. Das ist gar nichts dagegen. Wie kann er selbst einer alten Dame über die Straße helfen? Er hat doch selber Angst, jeden Moment einzuknicken. Weißt du, und ich lasse das extra ein bisschen drauf, weil der Moment der Befreiung von diesen Ketten, er ist so schön. Desto länger er sie trägt, das ist jetzt keine Theologie, aber desto länger er sie jetzt trägt, desto schöner wird der Moment sein. Er wird sich fühlen wie Fliegen. Okay, lass uns dich mal gerade davon befreien. Geh mal ein paar Schritte so. Ist übel, gell? Okay, lass uns ihn davon befreien. Beweg dich mal so ein bisschen. Ist leicht, ne? Auf einmal. Wisst ihr? Das ist wirklich gar nichts gegen unser Gewissen. Und will jemand, der so belastet ist, Liebe hervorbringen und jemandem dienen? Es ist unmöglich, frei zu dienen, wenn dein Gewissen belastet ist. Und ich sage dir, Gott hat die Kraft, auch wenn das noch stärkere Ketten werden, sie in all ihre Atome zu zersprengen. In einem Fingerschnipsen, indem du sagst, Herr, was steht zwischen mir und dir? Mein Gewissen soll rein sein, ich will echte Liebe hervorbringen. Diese Kette wiegt 16 Kilo, glaube ich. Und Profiboxer trainieren damit. Ich habe sie mir vom Kumpel vom Boxstall ausgeliehen. Und die machen damit Dips und so, ne? Das ist, genau, das ist so ein Ochse. Und das Dritte, was Paulus sagt, ist, Liebe kommt nur aus einem ungeheuchelten Glauben hervor. Und ich glaube, wenn wir diese Grundlage besitzen, dass Gott uns rein gemacht hat von aller Sünde und unser Gewissen rein ist vor ihm, dann ist es möglich, dass wir wirklich ungeheuchelt in dieses Wort im Griechischen, das bedeutet auch ungefärbten Glauben. Und ich glaube, das hat zwei Aspekte. Dieser ungefärbte Glaube ergibt immer sofort Jesus die Ehre, weil das ist echter Glaube. Nichts für mich, keine Ehre für mich. Ich habe früher oft in unseren Jugendgottesdiensten habe ich immer gebetet, Herr, wenn es so sein soll, dass die Menschen wegen mir kommen, die Jugendlichen, oder irgendwie mein Name groß wird, dann schaff mich sofort weg davon. Nimm mir alles ab. Ich will keine Ehre bekommen. Es ist deine Ehre. Es ist nur deine Ehre, Herr. Und es sollte unser tägliches Gebet sein, bei allem, was wir machen, gerade wir Diener Gottes, die in Vollzeit oder in Gemeinden hier vorne stehen. Es darf nicht eingefärbt werden, unser Glaube, durch die Heuchelei, dass wir Gott Ehre nehmen, wir bestehlen und wir rauben Gott. Und ich glaube, das ist dieser eine Aspekt von diesem ungefärbten Glauben. Und der andere ist, wenn mein Glaube zu Hause lebendig ist oder zwischen in dieser christlichen Bubble, hier ist alles cool und ich kann meinen Glauben reden und ich erzähle von Jesus hier. Wisst ihr, ich war auf der Bundeskonferenz und eine Frau stand neben mir, die Frau von Werner Nachtigall, und sie legt mir die Hand auf und war so Gebetsaufruf, betet füreinander und sie sagt zu mir, Jan, du hast noch Scham in deinem Leben. Scham, das Evangelium zu verkünden. Und ich sage, was? In meinem Kopf denke ich mir, was? Ich predige das Evangelium in allen Gemeinden, wo ich eingeladen werde, frei. Kein Problem, keine Scham. Und dann sagt der Heilige Geist, es sind nicht die Orte. Aber was ist, wenn du an der Tankstelle bist? Und dann hat Gott mir meine ganzen Gedanken gezeigt, wie ich ein Heuchler bin, dass wenn ich an der Tankstelle stehe und die erste Frage ist, ich weiß ja ganz genau, wenn der Heilige Geist redet und sagt, hey, du hast ein Buch im Auto, gib's ihr. Und das Erste, was ich denke, ist, wenn ich jetzt den Namen Jesus sage, wird sie lachen über mich. Und das hat in einem Leben von einem Christen nichts zu suchen. Ich glaube, dass Paulus das meint, wenn er über einen geheuchelten Glauben spricht, wenn er sagt, wie Jesus die Pharisäer so oft ermahnt hat. Die Pharisäer waren anders. Es gibt dieses Beispiel mit dem in der Straße beten. Wir müssen das heute mal umdrehen. Weil die Pharisäer, ihr Heucheln bestand darin, dass sie auf den Straßenecken standen und dort gebetet haben, die schönsten und lautesten Gebete. Heute würde ich sagen, würde ich diese Anwendung der Bibel andersrum machen und würde sagen, dein Glauben ist nicht geheuchelt, wenn du an der Straßenecke stehst und betest. Und wir wollen keine Pharisäer sein. Aber wir wollen einen ungeheuchelten Glauben. Überall, wo ich bin, Herr, gib mir einen ungeheuchelten Glauben. Der Paulus sagt in 2. Korintherbrief, sagt er, die Liebe Christi drängt uns. Und ich glaube, wir brauchen diese Begegnung mit der echten Liebe Gottes, mit der ungefärbten, ungeheuchelten, wirklich mit dieser Liebe Gottes, diese Orte in Gemeinde und zu Hause, wo wir die Kraft seiner Liebe erleben und begegnen, die uns befähigt, wirklich ungeheuchelten Glauben zu leben. Es gab so Momente, und ich kenne die, wenn wir von Konferenzen kommen oder irgendwo eine super Zeit hatten, du gehst raus und du denkst, jetzt könnte ich jedem das Evangelium verkünden und am nächsten Tag ist wieder alles low. Und wir müssen da hineinkommen, dass wir uns wirklich selber trainieren und sagen, Herr, diese Kraft der Liebe, sie soll beständig sein in meinem Leben. Diese Kraft deiner Liebe. Und Paulus rundet das alles ab und er sagt, die vorletzte Folie, glaube ich, und er sagt in Vers 6, dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren. Und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Im Griechischen liest man aus diesem Wort in Vers 5 die Summe aller Gebote oder das Endziel aller Gebote oder das Endziel aller Verkündigung, die Essenz aller Verkündigung. Wenn das Thema der Bibel an einem Wort aufgeschrieben werden würde, dann wäre es Liebe. Das Thema und das Ziel und die Summe allen Redens und Verkündigung ist die Liebe. Die Liebe Gottes, keine menschliche Liebe, sondern die Liebe, die unverfälschte Liebe Gottes, die unvergleichlich ist mit allem, was wir hier auf der Erde erleben können. Wir können das nur bei Gott erleben und wir brauchen diesen Fokus auf diese Liebe. Und ich möchte euch mal gerade noch ein Beispiel zeigen, Volker, du guckst so weg, als würde ich dich nicht ansprechen. komm mal bitte nach vorne, ja? Und Alex, komm doch auch mal bitte. Nein, nein, ganz leicht. Ich würde euch das nicht aufbürgen, sowas. Guck mal, du nimmst das und du nimmst das. Guck mal, das ist ganz voll, da musst du vorsichtig sein, ja? Genau, nein, nein, das nicht. Und ihr habt jetzt ein Wettrennen. Du läufst darum, ganz außen rum und wieder zurück, also nicht ums Haus. Ja, also es geht ein Wettrennen, wer erster wieder hier ist. Also, und Alex, du so rum. Und nicht bitte da vorne stoßen oder so, da wird's schmal. Aber wirklich, der erste gewinnt, strengt euch an. Und du darfst nichts verschütten. Nichts verschütten. Gib Gas auf drei. Eins, zwei, drei, los. So leicht hat er noch nie gewonnen, sagt der Martin. Ne? Okay, vielen Dank. Dankeschön. Applaus für die zwei. Dankeschön. Du darfst dich hinsetzen, Alex. Dankeschön. Wenn ihr euch die beiden mal beobachtet habt, es war sehr schön zu sehen. Ich konnte Volker so richtig schön von vornherein siegessicher. So, oh, schaut mich an. Na, ich übertreibe jetzt, ja. Aber er hatte die Möglichkeit, überall im Saal rumzuschauen. Er hat auch Alex mal kurz angeschaut beim Vorbeilaufen. So, oh, okay, der ist voll langsam. Hat hier rumgeschaut auf dem Boden und wieder hoch. Aber Alex, wo hatte er seinen Blick? Auf dem Glas, ununterbrochen. Und es hat sein ganzes Wesen beeinflusst. Er konnte nur noch anders gehen. Er konnte nur noch anders gucken. Er konnte nur noch, seine Gedanken waren bei dem Glas. Und das ist, wenn wir einen Fokus haben. Ein Fokus beeinflusst unser ganzes Sein. Und wenn wir den Fokus auf Jesus haben, dann beeinflusst dieser Fokus, worauf wir schauen. Es beeinflusst uns. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Fokus zu haben, weil er hat die Kraft, unser Handeln, unser Denken, unser Nachsinn, unser Bewegen, es hat die Kraft, uns zu beeinflussen. Und die letzte Folie, das ist so eine Zusammenfassung. Wir haben das gestern bei Youth Alive, haben wir das in der als Glaubensbekenntnis genommen. Wollen wir das auch mal zusammen lesen? Als Glaubensbekenntnis. Die Essenz echter Liebe. Zusammen, ja? Laut. 3, 2, 1. Wir wollen echte Liebe hervorbringen, um Menschen im Glauben zu fördern und die Pläne Gottes hier auf Erden zu verwirklichen. Echte Liebe kommt aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben hervor. Das ist ein Bekenntnis, wo ich mir wünsche, dass wir das heute mitnehmen und rausgehen und sagen, ich möchte mir das mehrmals sagen, ich möchte mir das immer wieder vorhalten. Ich will echte Liebe hervorbringen. Und ich brauche dieses reine Herz dazu. Und ich möchte jetzt wirklich zum Gebet aufrufen.